Radio 1. Die Profis. Mit Amelie Ernst.
So ist es. Schönen guten Morgen. Natürlich tauchen wir auch heute wieder ab in die weite Welt des Wissens. Und wir werden unter anderem klären, warum unsere nächsten Verwandten nicht mehr da sind. Ja, aber gemeint sind jetzt nicht Mama, Papa oder Tante Helga, sondern der Neandertaler. Seit etwa 40.000 Jahren sind die Neandertaler nicht mehr unter uns. Und das hat offenbar ganz wesentlich mit ihrem Paarungsverhalten zu tun. Was genau, das klären wir in einer halben Stunde. Und außerdem stellen wir uns mal die Frage, warum eigentlich so viele Leute in die Großstädte drängen, wo es doch eigentlich auch ein paar schöne mittelgroße und kleine Städte gibt. Immer noch viele freie Wohnungen da, auch bezahlbare Wohnungen. Und wir erforschen, wie diese Städte wieder attraktiver werden könnten. Ja, und dann kommen wir auch noch der Raupe Nimmersatt auf die Spur und der Frage, warum ein Apfel, zwei Birnen, drei Pflaumen überhaupt nötig sind und dieses ganze Ding mit der Verpuppung, was bringt das eigentlich? Aber erstmal spielen wir natürlich erstmal unser Scanner-Spiel und wenn das genau Ihr Ding ist, dann bitte anrufen.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Und da ist die Katja. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße nach Cottbus.
Ja, danke.
Was machst du so? Was hast du heute Morgen? Bitte, du bist in Potsdam?
Nein, ich habe gesagt, Grüße nach Potsdam.
Ach so, ich dachte schon, du springst hin und her. Was hast du denn heute Morgen schon so wissenschaftlich erforscht?
Eigentlich noch gar nichts. Ich habe ein Frühstück mir zubereitet und das habe ich schon verzehrt und jetzt bin ich am Telefon.
Genau, Küche ist ja auch sehr, sehr viel Wissenschaft, wie wir wissen, ne?
Ja.
Was gab es zum Frühstück?
Es gab Weltmeisterbrot mit Frischkäse.
Auch schön. Und im Alltag, gibt es da beruflich irgendwas, was im weitesten Sinne im Bereich der Wissenschaft stattfindet? Alltagswissenschaft?
Bis auf die ganz normalen Sachen.
Pädagogik eventuell?
Nein.
Nichts. Aber dafür sind wir ja da. Wir arbeiten jetzt auf der wissenschaftlichen Seite. Und heute geht es für Sie um das Buch Die Erfindung des Countdowns von Daniel Melem. Da geht es um jungen Physiker, Anfang der 1920er Jahre. Der hat einen großen Traum, er möchte eine Mondrakete erfinden. Aber statt der Mondrakete wird er in eine andere Richtung gezogen und soll die V2 entwickeln, die Vergeltungswaffe der Nazis. Spannende Geschichte. Erschienen ist das Ganze im DTV-Verlag, 288 Seiten, dickes Buch also. 23 Euro, die könnten Sie sich jetzt sparen, wenn Sie gut durchkommen, Katja, durch unseren Scanner.
Mal hören, wie es läuft.
Sie wissen, wie es läuft?
Ja.
Dann hören wir mal die erste Geschichte und Sie sagen mir hinterher, richtig oder falsch.
Pandas, Meerinzucht in Gefangenschaft. Auch im Berliner Zoo lebt der gefährdete Publikumsliebling, der große Panda. Gerade erst Ende August bekam Panda-Dame Meng Meng Zwillinge. Laut einer aktuellen Studie gibt es bei den in Gefangenschaft lebenden Pandas mehr Inzucht als bei ihren in Freiheit lebenden Artgenossen. Zu diesem Ergebnis kommt eine chinesisch-dänische Forschungsgruppe nach einer umfangreichen Genomanalyse. Die Forschenden erstellten eine Genomkarte und werteten die DNA von 612 Pandabären aus. Als Grund für die Inzucht vermuten die Forschenden die kleine Panda-Population in Zoos.
Die süßen Pandas. Wie sieht's aus? Also in Gefangenschaft mehr Inzucht oder doch nicht?
Ich meine, ich nicht vorstellen, weil das ist ja nicht das Ziel der Zoos. Die wollen ja eigentlich das Gegenteil.
Also eher falsch?
Ja.
Genau so ist es. Super. Also in freier Wildbahn gibt es mehr Inzucht. Ja. Der Lebensraum des großen Panda ist fragmentierter als je zuvor, laut einer nationalen Erhebung der chinesischen Regierung. Und das hat dann zu 33 isolierten Riesenpanda-Populationen in freier Wildbahn geführt. Also je isolierter eine Population ist und je weniger genetischer Austausch stattfindet, desto größer wird das Risiko von Mutationen. Perfekt, dann gehen wir mal auf Stufe 2.
Auch Pflanzen kommen in die Pubertät. Pflanzen durchleben beim Heranwachsen auch eine Art Pubertät. In dieser Zeit verändert sich ihre Genaktivität. Tausende Gene werden dann entweder verstärkt oder eben vermindert abgelesen. Diese Erkenntnisse gewannen Biologen der University of York. In der Pubertät werden die Fortpflanzungsorgane ausgebildet und die Pflanzen geschlechtsreif. Dabei vernachlässigen sie ihr Blattwachstum. Pflanzen kommen also auch wie wir Menschen in die Pubertät.
Die Pubertät, die uns alle so beschäftigt.
Das klingt befremdlich an, aber das könnte ich mir vorstellen, weil wenn sie bestimmte Pflanzen haben, am Anfang sehen die alle ganz schön aus und nachher werden die relativ schnell drüber.
Wie in der Pubertät bei den Menschen, oder?
Wenn sie sich nicht pflegen, ja.
Ja, hier und da kann man das ja in freier Wildbahn auch beobachten. Also ja, tatsächlich, richtig, auch das ist richtig, Katja, stimmt. Anders als bei menschlichen Teenagern dauert die Pubertät bei den Pflanzen aber nicht Jahre, sondern oft nur 2 bis 3 Tage. Für die Landwirtschaft könnten diese Erkenntnisse natürlich interessant sein, weil in dieser Wachstumsphase die Nährstoffe innerhalb der Pflanze umverteilt werden, von den Blättern zu den Fortpflanzungsorganen und schließlich in die Blüten, Früchte und Körner. Also macht mal wieder alles Sinn da draußen, ne, in der Natur. Dann kommen wir ja schon zur dritten Scannerfrage.
Weißbüschelaffen nennen sich beim Namen. Bis vor kurzem dachte man, nur Menschen, Delfine und Elefanten beherrschen die kognitive Fähigkeit, sich gegenseitig beim Namen zu nennen. Ausgerechnet bei unseren nächsten Verwandten, den Primaten, wurde diese Fähigkeit bisher nie beobachtet. Bis jetzt. Forschende der Hebräischen Universität Jerusalem haben die Laute der Weißbüschelaffen aufgezeichnet und diese mithilfe von Computerprogrammen analysiert. Dabei fanden sie heraus, die Affen sprechen sich gegenseitig mit einer individuellen Abfolge von Tönen an. Das heißt, sie nennen sich beim Namen.
Auch das kann ich vorstellen.
Ja, Mensch, Katja, nochmal gleich. Kannst du dir vorstellen?
Das kann ich mir vorstellen.
Dass die Weißbüschelaffen Namen haben, unterschiedliche, und sich so ansprechen?
Du stellst es jetzt so in Frage.
Nee, ich stell's überhaupt nicht in Frage. Also ich finde es selber spannend.
Auf alle Fälle kann ich mir vorstellen, dass sie sich zu erkennen geben, wen sie ansprechen möchten.
Und genau so ist es auch. Die Weißbüschelaffen, die können in Gesprächen Artgenossen unterscheiden und sie können auch unterscheiden, ob sie gerade direkt angesprochen werden oder nicht und auch entsprechend reagieren. Im dichten Regenwald hilft das natürlich weiter, ne? Wenn man die Namensrufe kennt der unterschiedlichen Affen, wenn man sich gerade nicht sehen kann. Sehr hilfreich. Und die Forschenden vermuten außerdem, dass die kleinen Primaten mit den Rufen ihre sozialen Bindungen aufrechterhalten und den Zusammenhalt in der Gruppe sichern. Alles völlig richtig, Katja.
Ich hatte es nämlich über Elefanten, hatte ich es vor kurzem gehört.
Ja.
Ich glaube, gesehen sogar im Fernsehen.
Und bei den Affen ist es ganz genauso. Wie sieht's denn jetzt aus mit dem Buch?
Was gibt's denn für Zeitschrift?
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Tja, ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder nix. Bisher ist es ja gut gelaufen, muss man sagen. Aber
ja, aber meistens ist es dann nachher zum Schluss, das war's dann.
Tja, Katja, da kann ich sie jetzt nicht rauslassen.
Na, ich probier's.
Okay, dann setzen wir mal das Buch aufs Spiel und hören mal den vierten Scanner.
Ein aufgezwungenes Lächeln hilft nicht gegen Stress. Dass ein herzhaftes Lachen gegen Stress hilft, ist vielen Menschen bekannt. Aber ob auch ein gezwungenes Lächeln einen positiven Effekt hat, haben US-Forschende der University of Kansas untersucht. Die Teilnehmenden mussten dabei eine stressige Aufgabe erledigen. Die eine Gruppe durfte dabei nicht lächeln. Die andere musste die Aufgabe mit einem gezwungenen Lächeln auf den Lippen bewältigen. Das Ergebnis? Ein gezwungenes Lächeln hat keinen Einfluss auf das Stresslevel. Also nur ein natürliches, ehrliches Lächeln reduziert Stress und hat somit einen positiven Effekt.
Das kennen wir ja so ein bisschen, ne, aus dem Alltag. Jetzt lach doch mal.
Ich habe mal gehört, man hat mal so einen Versuch gestartet, irgendwie mit Bleistift und mit dem Mund. Und das widerspricht genau dem, was hier gesagt wurde, eben, dass es doch ist, dass ein gezwungenes Lächeln sehr wohl auch Stress abbauen kann.
Also Sie würden sagen, falsch. Auch aufgezwungenes Lächeln hilft gegen Stress.
Das würde ich sagen, ja.
Was soll ich sagen? Also, keine Ahnung, warum Sie keine Kontakte mit Wissenschaft haben sonst, aber hier läuft es richtig gut für Sie.
Ich bin beeindruckt.
Das ist das Zeitwissen-Abo auch
danke.
Noch. Ja? Glückwunsch nach Cottbus.
Ja, also ihr habt mich jetzt echt gezwungen, dann nochmal an diesen, ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte, irgendwie vielleicht sogar bei euch Radio 1.
Ja.
Aber das war so ein Versuch, einen Bleistift irgendwie in den Mund und dann sollte man sich so ein Grinen aufzwingen und das sollte einem positiv beeinflussen. Ich dachte, naja, schön.
Ja, und das scheint auch zu helfen. Also wenn es mal nicht so gut läuft, auch mal total schief lachen, ja.
Ja.
Und schon steigt wahrscheinlich die Laune. Und jetzt
auch
bei dir natürlich sowieso.
Ist.
Auch wenn es nicht ehrlich gemeint ist. Mhm. Und bei dir steigt die Laune natürlich sowieso heute, weil du hast ja gewonnen.
Ja.
Glückwunsch, schönen Tag.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Die Neandertaler, die waren irgendwie plötzlich weg, ja? Vor rund 40.000 Jahren einfach raus aus Europa, nicht mehr zu finden. Die Frage ist nur, warum? War es der Klimawandel? Haben moderne Menschen da gefährliche Krankheiten reingeschleppt, als sie nach Europa eingewandert sind damals? Kamen die vielleicht in so großen Gruppen, dass die Neandertaler einfach chancenlos waren? Die Frage ist da und die Antwort liegt möglicherweise in ihren Genen. Das legen jedenfalls die Forschungsergebnisse vom Biostatistiker Professor Dr. Markus Neuhäuser von der Hochschule Koblenz nahe und seinem Kollegen Graham Ruxton. Schönen guten Morgen, Herr Neuhäuser.
Schönen guten Morgen, Frau Ernst.
Ja, wir beide waren nicht dabei, die meisten Hörerinnen und Hörer auch nicht. Deshalb die Frage nochmal zusammengefasst. Was ist denn damals passiert vor so ungefähr 40.000 Jahren am Ende der Altsteinzeit? Wo ist er hin, der Neandertaler?
Gut, früher hat man gedacht, er ist einfach ausgestorben. Man hat gedacht, das ist ein primitiver Vormensch. Wir sind natürlich überlegen, aber das ist ja nicht so. Der hatte ein großes Gehirn, war uns ebenbürtig. Ja, wo ist er hin? Sie hatten eben schon gesagt, vielleicht Klimaschwankungen, Krankheitserreger. Man hat auch spekuliert, hatte der Jetztmensch schon Hunde und dadurch Vorteile bei der Jagd? Gab es gewalttätige Auseinandersetzungen oder eventuell sogar ein Vulkan? Ausbruch, wo es zeitlich einen passenden gibt. Aber vermutlich ist er einfach in uns aufgegangen. Also eine Art Assimilation, kein Aussterben. Es gab gar nicht so viele Neandertaler, eine kleine Population. Die Jetztmenschen wanderten mehr und mehr in Europa ein. Und er ist einfach in uns aufgegangen. Er ist nicht weg. All wir Europäer haben ja auch noch einen kleinen Prozentsatz Neandertaler-Gene in unserem Erbgut. Also ganz ausgestorben ist er nicht. Er ist in uns aufgegangen. Aber als Art ist er natürlich verschwunden. Den reinen Neandertaler gibt es halt seit 40.000 Jahren nicht mehr.
Also der moderne Mensch ist dazugekommen, ne, der Homo sapiens. Wo kam er her? Wie kam das alles? Wie ist er in Kontakt getreten mit den Neandertalern?
Also der Jetztmensch ist ja in Afrika entstanden, ist ausgewandert. Es gab natürlich auch schon vorher Auswanderungswellen. Die Vorfahren vom Neandertaler sind ja auch nach Europa gekommen. Der Jetztmensch hat dann ja die ganze Erde besiedelt und man nimmt an, so die ersten Kontakte zum Neandertaler gab es so im Zagrosgebirge, also so Nord-Iran, Irak, Türkei. Der Neandertaler hat ja auch in Westasien gelebt, nicht nur in Europa. Und dann hat sich ja der Jetztmensch weiter ausgebreitet. Natürlich sehr langsam, über Tausende von Jahren, aber er hat halt seinen Lebensraum immer erweitert und besiedelt ja heute die ganze Welt, also von der Antarktis abgesehen.
Also Neandertaler und moderne Menschen haben zusammen Kinder bekommen, sozusagen aber über einen langen Zeitraum natürlich. Und dann haben sich die Gene des modernen Menschen durchgesetzt oder was haben sie gefunden?
Also das ist aus genetischen Studien klar, dass sich Neandertaler und moderne Menschen gemischt haben, dass sie Kinder gemeinsam bekommen haben. Und dadurch ist ja dann erklärbar, wenn es eine kleine Population Neandertaler gab und mehr Zuwanderung, dass er in den modernen Menschen aufgeht. Warum das dann auch so schnell geklappt hat, das war jetzt unsere Frage, denn so viel Zuwanderung wird es damals nicht gegeben haben. Das ist nicht vergleichbar mit heutigen Migrationsströmen. Es war sicherlich eine sehr geringe Zuwanderung. Trotzdem ist in relativ wenigen tausenden Jahren der Neandertaler verschwunden. Warum war das so schnell? Und da haben wir ja jetzt eine, Hypothese aufgestellt, die kein Widerspruch zu den anderen Erklärungen ist, aber aufzeigen kann, warum es dann doch relativ zügig gegangen ist und wir heute nur noch wenige Prozent Neandertaler-Gene in unserem Genom haben.
Und da ist Ihr Stichwort Spermienkonkurrenz. Was ist passiert mit den Spermien und warum haben sich die einen durchgesetzt, die anderen irgendwie nicht?
Gut, also unsere These basiert praktisch auf zwei Erkenntnissen. Zum einen gibt es Hinweise aus auch genetischen und paläontologischen Studien und auch auf Aufzeichnungen, die man noch von früheren nicht sesshaften, natürlich jetzt Menschgesellschaften hatte, dass es früher wohl weniger monogam zuging als heute, seitdem es Landwirtschaft gibt. Und andererseits waren die Gruppen, Gruppen der Neandertaler wohl kleiner als die Gruppen der Jetztmenschen. Und das zusammengenommen führt halt sozusagen zu einem statistischen Problem. Was passiert dann, wenn die beiden Gruppen sich treffen? Alleine durch die unterschiedliche Gruppengröße waren ja, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen, mehr Jetztmänner dabei als Neandertalermänner, weil die Gruppe der Jetztmenschen größer war. Das heißt, alleine dadurch war es wahrscheinlicher, dass sich eine Neandertalerfrau mit einem Jetztmenschen gepaart hat, statt mit einem Neandertalermann. Und hinzu kommt, dass es auch Anpassungen an diese größere Gruppengröße bei den Jetztmenschen gegeben haben kann. Also aus dem Tierreich kennt man zum Beispiel eine, also bezogen relativ zur Körpergröße, größere Hodengröße bei Tieren, die in größeren Gemeinschaften leben, wo halt der Konkurrenzdruck höher ist. Das heißt, es könnte einfach zu dieser zahlenmäßigen Überlegung, dass einfach mehr Jetztmänner als Neandertalermänner dann da waren, wenn sich zwei Gruppen getroffen haben, noch hinzukommen, dass es möglicherweise bessere Anpassungen an solch eine Spermienkonkurrenz bei den Jetztmenschen gegeben haben könnte. Also Spermienkonkurrenz ist praktisch der Wettbewerb zwischen den Spermien, auch Spermien verschiedener Männer, wenn halt eine Frau mehrere Sexualpartner hat, was bei Schimpansen oder so ja ganz üblich ist. Und das ist natürlich ja letztlich nicht beweisbar, aber es ist plausibel. Es könnte erklären, warum der Prozess dieser Assimilation so schnell ging. Und natürlich kann man nicht in die Zeit früher zurückschauen, aber wir haben einige Simulationen durchgeführt, die zeigen, wenn wir hier unsere Annahmen in die Simulation mit hineinnehmen, brauchen wir viel weniger Zuwanderung moderner Menschen, um diesen Prozess der Assimilation in der Zeit erklären zu können.
Also es ging eher polygam zu in der Altsteinzeit, nehmen wir zumindest an. Und vor allen Dingen hat das erforscht Dr. Markus Neuhäuser von der Hochschule Koblenz. Danke dafür.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Ernst.
Ja, seit 500 Millionen Jahren gibt es Insekten. Sie machen mehr als die Hälfte aller Tierarten aus. Und die meisten Insektenarten durchleben in ihrem vergleichsweise kurzen Leben was sehr Spannendes, nämlich eine komplette Metamorphose. Also die Larve verwandelt sich in eine Puppe und darin entsteht dann das erwachsene Insekt. Die bekannteste Metamorphose, habe ich gerade schon erwähnt, ist wahrscheinlich die von einer Raupe in einen Schmetterling, wie bei der kleinen Raupe Nimmersatt. Ja, aber warum machen die Insekten das Ganze? Mit dieser Frage hat sich ein Forschungsteam der Freien Universität Berlin, der Princeton University und des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei beschäftigt. Und mit dabei war auch der Biologe Professor Jens Rolf von der Freien Universität Berlin. Und mit dem spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Rolf.
Guten Morgen.
Ja, die Frage stellt sich ja öfter mal, ne? Nicht nur in der Natur, macht das alles Sinn? Und welchen Sinn macht das, wenn ja? Also was hat es auf sich mit dieser ganzen aufwendigen Aktion der Verpuppung?
Ja, also erstmal ganz kurz die Verpuppung. Wie extrem das ist, muss man sich noch mal vor Augen führen. Die Tiere lösen ja ihre kompletten Organe auf und bauen die neu. Also zum Beispiel den Darm lösen die komplett auf. Die bauen teilweise ihr Gehirn um und so weiter. Also das ist einfach, wenn man das versucht, sich selber vorzustellen als Mensch, das ist ja weit jenseits von allem, was wir kennen. Auch wenn wir daran denken, wie jetzt Kinder sich entwickeln und Teenager sich verhalten.
Und da entwickelt sich es nur weiter sozusagen, ne? Aber da wird nicht komplett alles nochmal ausgetauscht, also soweit man weiß jedenfalls.
Genau, und dann gibt es ja komplett neue Organe, also wie zum Beispiel die Flügel. Wenn ich mir eine Heuschrecke angucke, die keine Puppe hat, da haben die Larven Flügel und die werden immer länger. Wenn ich mir meinen Schmetterling angucke, eine Raupe, die hat überhaupt keine Flügel und nach der Puppe hat sie eben komplette Flügel. Das ist ja schon mal sehr erstaunlich. Genau, und die Frage ist jetzt, warum machen die das? Also so einen Körper umzubauen, das kostet ja Zeit, das kostet Energie. Man sitzt irgendwo fest, wo man vielleicht für Beutegreifer bei einer Schmetterlingspuppe, kann das zum Beispiel eine Maus sein, eine Spitzmaus, empfindlich ist. Und die Idee, die wir verfolgen, ist, dass das ermöglicht, wesentlich schneller zu wachsen. Und zwar ist es so, Wachsen ist in ganz vielen Situationen vorteilhaft. Wenn ich zum Beispiel nur begrenzte Nahrungsquelle habe, dann der am schnellsten wächst, hat am schnellsten das Gewicht, sich zu verpuppen. Oder wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wir haben ja Saisonalität. wenn aus einem Ei eine Larve schlüpft im Sommer, dann wächst die, dann kommt der Herbst, dann kann das Tier nicht mehr ein erwachsenes Tier werden und stirbt vermutlich. Also gibt es ganz viele Situationen, wo schnelles Wachstum Vorteil ist. Umgekehrt, man kann aber nicht beliebig schnell wachsen. Ja, sondern man muss ja wachsen, also Körpermasse zunehmen, Gewicht zulegen. Aber man muss, wenn man wächst, ja, müssen ja die Organe auch mitwachsen und differenzieren. Mhm. Und jetzt glauben wir, dass der Clou ist, wie man dieses Problem, dass man wachsen und differenzieren gekoppelt hat, dass das die Wachstumsgeschwindigkeit bremst. Das kann man nur lösen, indem man erst wächst und dann differenziert.
Aber jetzt wäre es ja auch denkbar, dass der Schmetterling irgendwie sozusagen ganz, ganz, ganz klein aus irgendeinem Ei schon als Schmetterling rauskommt. Das wäre doch dann noch weniger Aufwand, weil da müsste man diesen ganzen Umbau gar nicht machen. Wäre doch effektiver eigentlich.
Aber dann würde er langsam erwachsen. Und das zeigt unsere Studie auch. Wir haben also Insektenarten verglichen, die eine Metamorphose untergehen. Dazu gehören dann eben den Schmetterlingen als bekanntes auch noch die Käfer zum Beispiel, die Fliegen, die Bienen, die Wespen, die Ameisen. Mit Arten wie zum Beispiel Heuschrecken oder Libellen, die keine Puppe bilden. Und die, die eine Puppe bilden, die wachsen schneller. Da können die Larven schneller wachsen.
Hat das andere denn auch Vorteile? Also die Insekten, die das Ganze eben nicht machen? Oder sind die grundsätzlich im Nachteil?
Naja, das ist halt immer die Frage, ob man jetzt auf welcher Ebene man guckt. Wenn ich mir einfach mal angucke, die Artenzahl, die es gibt an Insekten, dann sind 80% solche, die eine Puppe machen. Das heißt, also dieser Lebensstil mit einer Puppe scheint evolutiv sehr erfolgreich zu sein. Aber es ist natürlich so, in der Umwelt, die Situation ist ja sehr komplex. Das heißt, selbst wenn in vielen Situationen schnelles Wachstum einen Vorteil hat und nicht zu differenzieren, scheint es andere ökologische Situationen zu geben, wo es nicht so vorteilhaft ist. Sonst würde ja dieser andere Lebensstil komplett aussterben. Also wir haben ja andere Tiergruppen, die es nicht mehr gibt, also zum Beispiel wurden ja die Ozeane von Ammoniten, die vielleicht viele Leute aus dem Naturkundemuseum kennen, Jahrmillionen halt dominiert und die sind praktisch weg. Also bestimmte Baupläne, die tauchen eben nicht mehr auf, aber andere sind eben extrem erfolgreich. Und dann für jeden Einzelnen zu bestimmen, warum der erfolgreich ist oder noch erfolgreich ist, ist halt eine schwierige Aufgabe. Das ist so eine Detektivarbeit, wo man halt sich sehr viel überlegen muss, wie man das lösen kann.
Inwiefern ist die Puppe auch ein Schutz? Also zumindest so von außen betrachtet denkt man ja, naja, da kann man sich dann auch in Ruhe entwickeln und wird eben nicht sofort gefressen oder so.
Naja, die ist natürlich außen fest. Die hat eine feste Puppenhülle. Andererseits, sie ist oft getarnt oder sie kann zum Beispiel in Ritzen von der Rinde sitzen und so weiter. Also ist getarnt. Andererseits ist es natürlich so, es gibt zum Beispiel Schlupfwespen, die ihre Eier, die sind speziell an die Puppen angepasst. Die bohren also ein Loch in die Hülle und legen ihr Ei auf die Raupe oder das entwickelnde Tier und dann tötet die Schlupfwespe das. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt zum Beispiel Spitzmäuse, fressen sehr gerne Insektenpuppen.
Also nicht automatisch Schutz. Funktionieren, kann aber auch schief gehen.
Genau.
Quasi. Also, warum macht sie das, die Raupe nimmer satt, dieses Fressen und Fressen und Fressen? Ja, damit sie schneller wachsen kann, vereinfacht gesagt. Jetzt wissen wir das. Dank Professor Dr. Jens Roll von der Freien Universität Berlin. Danke für diese Erkenntnis.
Okay, auf Wiedersehen.
Tschüss. Ja, irgendwie scheint es schon schräg zu sein, ne? Also die einen Städte, jetzt Berlin oder Potsdam zum Beispiel, die platzen aus allen Nähten und kleinere Fernerballungsräume, da herrscht immer noch Leerstand in den Wohnungen. Es gäbe ja jede Menge bezahlbare Wohnungen hier und da und trotzdem zieht es die Menschen da nicht hin. Es gibt natürlich Gründe dafür und vielleicht lässt sich ja doch daran noch etwas ändern oder was verschieben. Und wie das genau gehen könnte, das bespreche ich jetzt mit Dr. Constanze Zölter. Sie ist Geografin am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ja, was läuft da schief mal zusammengefasst? Also irgendwie ist es schräg, die Leute suchen eigentlich ja bezahlbaren Wohnraum, gehen dann aber eben doch nicht den Schritt raus aus den großen Städten tendenziell.
Genau. Also ja, das ist ja schon mal sehr gut zusammengefasst. Diese zwei großen Trends haben wir eben auch gesehen. Die Überlastung und Wohnungsknappheit in den Großstädten und aber eben viele kleinere Städte, periphere Räume, die mit Leerstand zu kämpfen haben und unter ausgelasteten Infrastrukturen. Und wir haben jetzt eben aus ökologischer Perspektive auch gesagt, dass diese Forderung nach 400.000 Wohnungen, die neu gebaut werden sollen, eigentlich in die falsche Richtung geht, weil damit es natürlich auch Eingriffe in die Natur und Landschaft gibt, negative Folgen für Artenvielfalt, Landschafts-, Wasserhaushalt und so weiter und so fort. Und wir ja eh diesen Flächenverbrauchsziel von maximal 30 Hektar bisher nicht erreichen. Und dadurch haben wir gesagt, es ist viel wichtiger, den Fokus mehr auf bestehende Gebäude zu richten, die Leerstände, die wir haben, und dort zu versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Und letztlich geht es auch um die Frage, wie man hohe Lebensqualität in vielen Standorten oder in allen Standorten gewährleisten kann. Und ich muss so ein bisschen korrigieren. Wir haben in Studien festgestellt, dass die Leute nicht raus wollen, ist gar nicht mehr so der Trend. Also viele, natürlich hat sich das mit dem Wandel in den letzten Jahren auch mehr beschleunigt, sagen, dass die Großstadt gar nicht mehr unbedingt der bevorzugte Standort ist aufgrund all dieser Überlastungen. Und wir haben eben viele Zielgruppen, die sich mit dem Gedanken tragen, in eher kleinere Städte zu ziehen.
Und was würde Sie da auch wirklich dann hinlocken? Also der Gedanke ist ja das eine, oder am Wochenende mal rausfahren mit der Familie ist das andere. Aber was würde eigentlich diesen Menschen dann noch erleichtern, das wirklich zu tun?
Genau. Also der Punkt ist immer, dass wir auch festgestellt haben, klar, viel Angebot an Wohnraum oder an Raum generell heißt noch nicht, dass das unbedingt immer passend ist. Also es braucht wirklich auch neue Strategien, wie man Gebäude umnutzen kann, revitalisieren, vielleicht auch unterschiedliche Wohnzuschnitte, Ausstattungen herzustellen. Gerade viele Geschichten, neue Wohnformen, Gemeinschaftswohnformen, das sind so Dinge, die eben Leute auch nachfragen. Und wo es da wirklich, also eigentlich ein ganz großes Potenzial gibt, das in kleineren Städten zu realisieren. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist halt auch für, also sozusagen Menschen, die ankommen in eine Stadt, treffen auf Menschen, die dort schon länger wohnen. Und da eine gute Vermittlung zu schaffen, dass sich Menschen wieder begegnen, vielleicht auch gemeinschaftlich was in Städten erreichen können, an der Stadtentwicklung teilhaben können, zeigt sich in unseren Projekten, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, der aber eben auch begleitet werden muss. Also eine gute, wir nennen es Willkommenskultur zu schaffen oder Menschen, die sich auch kümmern, Leute zusammenbringen.
Inwiefern spielt im weiten Sinne Infrastruktur eine Rede? Also oft ist ja, auch hört man die Sätze wie, ja, ich würde da hinziehen, ist ja schön da, aber da ist ja nichts los. Da ist Theater nicht, da fährt vielleicht der Bus nicht und essen gehen kann ich da auch nur in 2, 3 Lokalen. Inwiefern ist das ein Faktor?
Genau. Also klar, klassische, ich sag mal, harte Standortfaktoren sind erstmal wichtig bei der Standortentscheidung. Wir reden auch immer von kleinen und Mittelstädten. Das heißt, das sind Städte, wo gewisse Angebote ja noch da sind. Das ist jetzt nicht das Dorf, wo es im Prinzip nichts mehr gibt. Das heißt, dieses Angebote gibt es. Aber vielleicht ist dann einfach mal die Frage, reicht mir ein Theater? Ich brauche nicht 3 oder 5, die ich ja sowieso nicht schaffe, beispielsweise in Berlin. Wie oft geht man da wirklich hin? Das sind so Punkte. Und deswegen finde ich, ist immer auch bei dieser Diskussion Stadt oder Land, wird so ein bisschen vergessen, wir haben was dazwischen. Und das sind diese kleineren Städte, die eben viel Infrastruktur noch bieten. Natürlich müssen wir auch darauf achten, wenn wir sagen, die Städte wollen Zuzug. Ich habe vorhin besprochen, wir sehen, es sind bestimmte Zielgruppen, die kommen. Das sind häufig Familienwandernde, also Personen, die gerade Kinder bekommen haben oder das demnächst planen. Natürlich müssen entsprechende Angebote an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, ich sage mal, mit aufgebaut oder erhalten werden. Medizinische Versorgung ist, glaube ich, überall in Deutschland derzeit ein großes Thema. Aber das meine ich mit, es müssen diese Punkte halt auch mit im Blick genommen werden, um guten Ausgleich und gute Lebensverhältnisse in allen Standorten zu schaffen.
Genau, da reicht ja nicht die Wohnung, sondern der Kita-Platz wäre auch wichtig und einen Platz beim Kinderarzt braucht man eben auch. Sie begleiten schon länger Projekte zum Probewohnen. Also das kennen wir ja auch hier aus Brandenburg, aus Guben oder Wittenberg. Da hat man dann für eine gewisse Zeit die Möglichkeit, meistens auch wirklich kostenlos mal zu testen, wie es denn so ist, in der Stadt zu wohnen. Sie haben das in Görlitz begleitet. Wie sind da die Erkenntnisse? Was funktioniert, was funktioniert nicht?
Ja, genau. Also wir haben das jetzt schon in 3 einzelnen Staffeln durchgeführt. Die Idee des Probewohnens geht auf das Jahr 2008 zurück. Das heißt, es gibt es schon sehr lange in Görlitz. Und wir freuen uns auch, dass sich das jetzt sozusagen weiter verbreitet und viele Städte Nachahmerstädte sind. Aber wir haben eben zum einen erstmal gemerkt, dass das ein guter Hebel sein kann, Leute einzuladen, zu sagen, probiert es hier einfach mal aus. Ohne dass irgendwas passiert. Also irgendwas wird aufgegeben, die Wohnung wird noch nicht aufgegeben, man hat diese Rückfallebene. Und dann war eben unser Ansatz zu fragen, die Leute im Vorfeld, was erwartet ihr denn vom Standort, was braucht ihr auch, wo dann eben diese Erkenntnisse beispielsweise zur Infrastruktur rausgekommen sind. Aber dann auch, was habt ihr hier konkret vorgefunden, wo gibt es Ansatzpunkte, was verbesserungswürdig ist oder was sind vielleicht auch Dinge, was ihr im Vorfeld gar nicht so gedacht habt, aber was euch total positiv aufgefallen ist. Und da können wir sagen, was immer wieder genannt wird, ist bei diesen kleineren Städten wirklich dieses, neben dem natürlich Vorhandensein von Wohn- und auch Gewerberaum, die kurzen Wege. Also ich habe irgendwie am Tag 3 Termine und kann aber da innerhalb von 10 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommen und wirklich nicht 1 Stunde in der S-Bahn, um von Termin A nach B zu kommen. Das entschleunigt total das Leben. Und gleichzeitig habe ich aber Grün- und Erholungsflächen im Umland, bin dort schnell, ja, kann mich dort schnell irgendwie zu Erholungszwecken zurückziehen. Und die Netzwerke, das ist jetzt auch was, was wir speziell in Görlitz gemerkt haben, also auf andere Menschen zu treffen, die auch Lust haben, die Stadt mitzugestalten, die attraktiv zu machen, zu sagen, hey Leute, kommt mal her, schaut euch mal an, gemeinsam können wir Projekte umsetzen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, was ich vorhin meinte. Dann haben Neuzuziehende gleich eine Anknüpfung, können sich irgendwo einbringen, können sich vernetzen.
Also es kann klappen mit dem Zuzug, gerade wenn kleinere und mittlere Städte dranbleiben, was die Wohnungsgrößen betrifft, Kita-Plätze, Ärzte, ÖPNV und all das. Und ein Theater reicht vielleicht auch, sagt Dr. Constanze Zölter vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung zum Thema Wohnungsbau und überhaupt Wohnraumplanung. Danke dafür.
Vielen Dank.
Beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine, da gibt es ganz unterschiedliche Einzelziele. Ein besonders wichtiges ist die Energieinfrastruktur und die Zerstörung ist inzwischen enorm. Ein Jahr nach dem Beginn des Krieges waren schon 76% der thermischen Kraftwerke zerstört. Inzwischen sind es 95% und sämtliche Wasserwerke sind mittlerweile außer Betrieb. Im Land und auch in der internationalen Gemeinschaft wird inzwischen diskutiert über den Wiederaufbau des Energiesystems. Aber das birgt eben auch viele Unsicherheiten. Und deswegen gibt es ein Forschungsteam aus Schweizer, deutschen und ukrainischen Forschenden, die klären sollen, wie lässt sich denn diese Infrastruktur irgendwann wieder aufbauen. Mit dabei ist auch Professor Florian Egli von der Technischen Universität München. Guten Tag, Herr Egli.
Guten Morgen, Frau Ernst.
Ja, Saporischschja, das haben wir mitbekommen aus den Medien. Europas größtes Kernkraftwerk im Südwesten der Ukraine ist von russischen Truppen seit langem besetzt, liefert seit September 2022 keinen Strom mehr. Wie steht es denn im Moment um die Energieversorgung in der Ukraine, gerade auch mit Blick auf den Winter?
Genau, es war ja vor kurzem auch breit in den Medien diskutiert. Wir haben dazu eine Studie geschrieben und wirklich im Detail uns den ganzen Kraftwerkspark eigentlich der Ukraine angeschaut, also über 1500 einzelne Kraftwerke gemappt, also auch auf einer Karte lokalisiert und dabei gefunden, dass es nicht gut steht um die ukrainische Energieinfrastruktur. 70% schätzen wir der totalen Energieinfrastruktur wurde beschädigt durch Angriffe und ist auf jeden Fall nicht voll funktionsfähig. Viele Kraftwerke sind komplett abgeschaltet und wie Sie schon gesagt haben, betrifft das fast 100% der thermischen Kapazität, etwas weniger bei den Erneuerbaren, aber das ist auch viel weniger des aktuellen Energiesystems der Ukraine.
Aber was heißt das ganz konkret? Also wenn so viel zerstört ist, muss das doch Folgen auch ganz im Alltag der Menschen haben.
Genau, ganz konkret heißt das, dass sogar in der Hauptstadt in Kiew Stromausfall an der Tagesordnung steht. Das war jetzt im Sommer öfters der Fall, weil der Energieverbrauch aufgrund der Hitze gestiegen ist. Und die Sorge ist groß, dass das jetzt auch im Winter natürlich, wenn der Energieverbrauch in der Ukraine wieder hochgeht, wieder öfters der Fall sein wird. Es ist unklar, wie oft. Es gibt Schätzungen des ukrainischen Energieministeriums, dass mit 7 bis 8 Stunden ohne Strom pro Tag sogar in der Hauptstadt gerechnet werden muss. Potenziell natürlich auch noch viel mehr, weil was man jetzt planen kann, sind sozusagen die Ausfälle aufgrund der zerstörten Kapazität, weil man schon weiß, dass die Stromproduktion nicht genug sein wird. Was man aber nicht planen kann, sind natürlich zusätzliche Ausfälle, nämlich bei wiederkehrenden russischen Angriffen. Und das sind sowohl Angriffe auf die Kraftwerke selber, als auch Angriffe, die sehr große und gravierende Auswirkungen haben auf die Umspannwerke, auf die Stromleitungen, also auf die Möglichkeit, Strom von da, wo er produziert wird, nämlich den Kraftwerken, dahin zu bringen, wo er gebraucht wird, nämlich den Städten oder der Industrie.
Wie kann sich denn die Ukraine da künftig besser aufstellen, auch sicherer aufstellen und ja vielleicht auch differenzierter aufstellen?
Genau, das haben wir versucht zu analysieren in dieser wissenschaftlichen Arbeit, die diese Woche publiziert worden ist. Und wir haben 4 Kriterien eigentlich aufgestellt, die erfüllt sein müssen, unserer Ansicht nach, für einen Wiederaufbau des ukrainischen Energiesystems. Und das ist einerseits, der muss schnell genug gehen, also man muss relativ schnell wieder Kapazität bauen können.
Also auch jetzt schon sozusagen, nicht warten, sondern jetzt schon?
Ja, genau. Genau, also jetzt schon. Und auch wenn man mal anfängt, muss es relativ schnell gehen. Also da sieht man halt, dass bei den Erneuerbaren ein wahnsinnig großer Vorteil liegt, weil ein Solarpark oder eine Windkraftanlage kann man in ungefähr einem Jahr bauen, sozusagen wenn die regulatorischen Hürden aus dem Weg geräumt sind, wohingegen andere Kraftwerke wie ein AKW im Schnitt ungefähr 8 Jahre dauern, bis sie fertiggestellt sind. Also das ist der erste Faktor sozusagen, der schnelle Wiederaufbau. Dann der zweite ist die Resilienz in Zukunft bei Angriffen, die Reduktion der Importabhängigkeit, der dritte, und das vierte, die Reduktion der Emissionen des Energiesystems. Und wir finden eigentlich, also wir können auch ins Detail gehen für die einzelnen Faktoren, aber wir finden, dass für all diese vier Faktoren Erneuerbare, also Wind- und Solaranlagen, halt sehr viel besser geeignet sind als die klassischen, sage ich mal, thermischen Anlagen oder eben sogar AKWs.
Aber Sie sagten eben auch schon, das muss natürlich in irgendeiner Form auch sicher sein. Das heißt, wenn natürlich sofort diese Dinge immer wieder zerstört werden, bringt es ja auch nichts. Wie kann man das denn einigermaßen zumindest absichern?
Genau, natürlich die Grundunsicherheit, die bleibt. Also die Grundunsicherheit ist, solange wir uns in einem Konflikt befinden, werden diese Energieinfrastrukturen immer Teil des Konflikts sein und, ich sage mal, beliebte Angriffsziele bleiben. Und das wird man nicht aus dem Weg räumen können, solange sozusagen dieser Konflikt vonstatten geht. Aber was der Fall ist, ist, wenn man sich überlegt, wie man das Energiesystem aufbaut, also wenn man zum Beispiel eben Solar- und Windkraftanlagen baut, die viel dezentraler sind und entsprechend auch viel schwerer auszuschalten sind, dann birgt das einen Vorteil. Oder eben auch, man reduziert damit die Importabhängigkeit. Also man muss nicht zum Beispiel Kohle oder Gas importieren, das man dann verfeuern kann, sondern man importiert die Solar- und die Windkraftanlagen, die typischerweise nicht aus Russland kommen und wo die Importwege, die Handelsrouten anders gelegt sind, und entsprechend kann man diese Abhängigkeit von Russland verringern. Aber die Grundunsicherheit, die bleibt, und die bleibt, solange der Konflikt aktuell ist.
Also man würde beides dann quer übers Land verteilen, oder würden Sie sagen, lieber dann doch bestimmte regionale Schwerpunkte setzen?
Genau, wir haben uns auch angeschaut, wie das sozusagen regional unterschiedlich ist. Und ein Problem, das man sieht, ist, dass natürlich der Westen der Ukraine sicherer ist von Angriffen, auch voraussichtlich sicherer bleiben wird vor Angriffen, dass aber die besten Orte für Solar- und Windkraft entsprechend an der Küste verlaufen. Für die Windkraft ist es relativ offensichtlich und auch eher im Osten konzentriert sind. Also man sieht, dass es sozusagen Probleme geben wird, auch in der sehr, sagen wir mal, detaillierten regionalen Frage, wo genau sollen diese Anlagen gebaut werden. Aber trotzdem glaube ich, dass in der kurzen Frist es wahnsinnig sinnvoll sein wird, wenn man sich überlegt, wenn wir einen Teil des Wiederaufbaus, der jetzt ganz kurzfristig stattfinden wird, auch für den Winter vielleicht sogar. Ich meine, das ist jetzt zu spät, wenn man anfängt zu bauen, aber für den nächsten Winter könnte man mit Erneuerbaren sehr viel machen. Und man sieht es auch in der Aktion der Europäischen Kommission. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war jetzt gestern, ist sie gerade in Kiew angekommen, um Energieinfrastruktur zu diskutieren. Und die EU hat einen Großteil der 160 Millionen, die versprochen wurden, für Erneuerbare auch versprochen. Also es gibt sozusagen auch von offizieller Politikseite den Willen, diese Art des Wiederaufbaus voranzutreiben.
Florian Egli von der Technischen Universität München ist Teil eines Forschungsteams aus Schweizer, deutschen und ukrainischen Forschenden, und sie planen die Energieversorgung in der Ukraine in der Zukunft. Danke für das Gespräch, Herr Egli.
Vielen Dank.
Ja, Covid ist ein Thema und Menschen, die das erlebt haben, wissen wahrscheinlich gleich, wovon ich spreche. Es geht um Konzentrationsprobleme, um Vergesslichkeit, das Gefühl, keinen klaren Gedanken mehr fassen zu können. Manche leiden danach auch unter Fatigue, also chronischer Müdigkeit. Wenn diese Symptome eben auftreten nach einer Covid-19-Erkrankung, auch lange danach vielleicht noch und nicht wirklich mit einer anderen Diagnose erklärt werden können, dann spricht man von Post-Covid. Auch Menschen, die ihre eigentlich milde Corona-Infektion auskuriert haben, können davon betroffen sein. Und genau diese Menschen wurden jetzt untersucht in der Studie der Uniklinik Köln und der Charité Berlin. Mit welchem Ergebnis, das bespreche ich jetzt mit Daniel Scharfenberg von der Uniklinik in Köln. Schönen guten Tag, Herr Scharfenberg.
Guten Tag.
Ja, was genau wollten Sie wissen und was haben Sie entsprechend untersucht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
Genau, wir hatten eine Eingangsuntersuchung der Patientinnen durchgeführt, die angegeben hatten, dass sie Post-Covid-Symptome haben, vor allem Fatigue und kognitive Defizite. Und in unserer aktuellen Studie haben wir diese Personen 6 Monate danach noch einmal untersucht, um eben im Längsschnitt herausfinden zu können, ob sich die Symptome verbessern oder eben nicht.
Und das hat sich wie dann gezeigt nach 6 Monaten? Wie entwickelt sich das?
Ja, wir haben gesehen, dass sich die kognitiven Defizite, die kognitiven Symptome leicht verbessern, allerdings leider auch nicht für alle Personen, sondern das betrifft vor allem die Personen, die bei der Eingangsuntersuchung wirklich auch kognitive Beeinträchtigungen gezeigt haben. Und für die neuropsychiatrischen Symptome, also so etwas wie Angstsymptome, Depressionssymptome, aber auch Schlafqualität oder Fatigue, haben wir stabile Symptomatik beobachtet.
Mit anderen Worten, da verbessert sich nichts oder kaum etwas. Was ist mit kognitiven Beeinträchtigungen gemeint? Also was können die Menschen dann nicht mehr oder worunter leiden sie?
Ja, die meisten Menschen geben Gedächtnisprobleme und Konzentrationsprobleme an. Sie sprechen oft von Brain Fog, also so ein Nebel oder ein Schleier, der sich über den Kopf legt und die Konzentration und das Gedächtnis vor allem beeinträchtigt. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die normalen Alltagsfunktionen und Aufgaben, die man so zu erledigen hat, wie zum Beispiel auch auf der Arbeit.
Können Sie sagen, wie viele Menschen das betrifft? Weil viele Menschen überstehen ja so eine Covid-Erkrankung quasi, ohne dass hinterher irgendwas anders ist als vorher. Wie ist das bei Post-Covid?
Das ist jetzt in unserer Studie, aus unserer Studie leider nicht herauszulesen. Wir haben eben Personen untersucht, die uns aufgesucht haben. Das heißt, die sich aktiv an uns gewendet haben, um ihre kognitiven oder anderen Symptomatiken untersuchen zu lassen. Wir gehen aber davon aus, dass das schon ein relevanter Anteil ist der Personen und, wie Sie eingangs auch schon gesagt haben, ist ganz wichtig zu betonen, dass das eben nicht nur die PatientInnen sind, die einen schweren Verlauf hatten, die vielleicht RisikopatientInnen sind, die beatmet werden mussten im Krankenhaus, sondern es sind auch die Personen, die eine milde oder moderate Covid-Erkrankung hatten und die zu Hause auskuriert haben, also die in Anführungszeichen normalen Corona-Fälle.
Das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis. Konnten Sie auch sehen, wovon es vielleicht abhängen könnte, wie stark diese Post-Covid-Symptome sind, was da vielleicht Faktoren sein könnten?
Ja, auch das ist in unserer Studie schwierig zu sagen. Wir haben einige andere Faktoren noch untersucht, konnten aber leider keine Erkenntnis darüber daraus ziehen.
Na, man denkt ja landläufig dann jemand, der sowieso Stress hat im Beruf oder der vielleicht noch andere schwerere Krankheiten hat, wenn er jetzt eben auch keinen leichten Verlauf hatte oder vielleicht noch andere Erkrankungen, die das vielleicht begünstigen.
Ja, konnten wir leider nicht herausfinden. Wir haben gesehen, dass die PatientInnen ganz gemischt aus vom Alter her, vom Geschlecht her sind, was sie beruflich machen, das konnten wir leider nicht sagen.
Was können Sie sagen, was die Behandlung dieser Symptome betrifft in den Monaten danach? Wo kann man da, wenn überhaupt, ansetzen, wenn das doch teilweise so stagniert?
Ja, wir haben hier in unserer Studie keine Intervention untersucht, also keine Behandlungsmethode, aber wir würden sagen, dass zum Beispiel ein kognitives Training sehr vielversprechend ist, also das Gedächtnis zu trainieren, die Aufmerksamkeit zu trainieren. Da gibt es auch verschiedene Anbieter dafür. Und da wissen wir, dass es aus anderen Gruppen, wie zum Beispiel bei neurodegenerativen Erkrankungen, dass diese kognitiven Trainings wirksam sind und hoffen natürlich, dass das auch für die Post-Covid-Betroffenen gilt. Allerdings gibt es da bisher nur sehr wenig Forschung zu. Und auch Psychotherapie für die psychiatrischen Symptome wie Angst, Depression oder auch Schlafstörungen wäre da natürlich angebracht. Auch da gibt es bisher noch relativ wenig Forschung zu.
Also für viele Menschen geht eine Covid-Erkrankung zum Glück schnell vorbei, aber andere, die haben noch Monate oder sogar Jahre danach mit den Folgen zu kämpfen. Darüber gesprochen habe ich mit Daniel Scharfenberg von der Uniklinik in Köln. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Deshalb sind Gewitterwolken grau. Der schöne blaue Himmel mit den weißen Wattewolken verfärbt sich kurz vor einem Gewitter grau. Doch wie ändert die Wolke ihre Farbe? Wolken bestehen aus vielen Wassertröpfchen und Eiskristallen, die selbst keine Farbe haben. Wenn auf eine Wolke Sonnenlicht fällt, wird das an den einzelnen Tröpfchen gebrochen und gestreut. Schönwetterwolken sind kleiner und nicht so dick, sodass die Lichtstrahlen unten auf der Erde trotzdem ankommen. Regen- oder Gewitterwolken bestehen aus sehr dicken Wassertröpfchen, die über das Hundertfache ihrer gewöhnlichen Größe hinaus angewachsen sind. Deshalb kommt das Licht von oben nicht mehr durch und die Wolken erscheinen von unten dunkelgrau.